Und wie gesagt, die meisten Anwältinnen, die Staatsanwältinnen, die wollen das, die haben Anklage erhoben. Die wollen, dass jemand verurteilt wird. Deswegen, das muss man sich immer, glaube ich, bewusst machen, warum bin ich eigentlich hier? Weil mir etwas Schlimmes passiert ist. Und es geht nicht darum, mich unglaubwürdig zu machen.
Ja.
So.
Und ich glaube, das ist auch nochmal total wichtig, dass man das nochmal klar hat. So, hey, Moment, der Staatsanwalt ist eigentlich auf meiner Seite. Ja, klar, er vertritt den Staat, aber er vertritt ja die Anklage für mich, ne?
Genau.
Der hat ja quasi meinen Fall gelesen und gesagt, okay, da ist so viel drin, dass es Sinn macht, jetzt hier vor Gericht zu gehen. Und er will ja, dass der Mensch verurteilt wird. Das Gericht ist ja die neutrale Person, ne? Ich habe das Gefühl, so ganz oft.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören.
Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Kriminalhaftkommissarin Lydia Freienberg. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück. Hier im zweiten Teil beschäftigen wir uns noch sehr viel mehr mit Fragen, die ihr uns eingesendet habt und haben Fragen ausgesucht, die hoffentlich viele beschäftigen und berühren und weniger Einzelfälle. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Verjährungsfristen. Wann verjährt eigentlich Missbrauch, Vergewaltigung? Was ist eigentlich mit dem Worst Case der Sorge wegen einer Gegenanzeige, wegen Verleumdung, übler Nachrede? Und noch ganz viele andere Fragen, die uns von euch erreicht haben.
Ah, genau, noch ein schönes Thema, wenn wir dann tatsächlich, ne, wenn wir mal einem dicken roten Faden mal folgen, auch wenn wir beide ja gerne noch rechts und links abbiegen, wenn es dann tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt, wie sieht es mit Nebenklage aus oder ja schon auf dem Weg dahin? Ne? Erstens, würdest du empfehlen, Nebenklage zu erheben? Und zweitens, was bedeutet das eigentlich?
Also Nebenklage ist ja eigentlich so ein Instrument für die Betroffenen, gilt ja auch nur für bestimmte Delikte, aber ist schon auch speziell, glaube ich, gedacht für den Bereich der Sexualdelikte. Und es bedeutet ja, also wenn man jetzt als Betroffener eine Anzeige erstattet, es kommt zu einem Gerichtsverfahren, dann ist man ja Zeugin, obwohl man ja eigentlich betroffen ist. Da hört sich ja Zeugin immer so ein bisschen wenig an, ne? Und man hat natürlich, wenn man als Nebenklägerin auftritt, einfach mehr Rechte. Ne? Das soll ja auch so ein bisschen den Schutz der Betroffenen garantieren. Das geht natürlich nur über einen Anwalt, eine Anwältin, der einen sozusagen in der Nebenklage vertritt. Aber man hat dann einfach andere Rechte in dem Gerichtsverfahren. Die Staatsanwaltschaft vertritt den Staat. Das geschehene Unrecht und in der Nebenklage haben die Betroffenen einfach mehr Möglichkeit, zum Beispiel Anträge zu stellen, ne? Akteneinsicht zu bekommen und solche Sachen. Das steht da eigentlich hinter, also so ein bisschen den Schutz der, ne, Betroffenen garantieren.
Ja.
Ja. Ob ich das empfehlen würde, muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, das muss wirklich jeder selbst entscheiden. Ich glaube, ich bin eigentlich so, und jetzt denken vielleicht eigentlich einige, dass ich da naiv bin. Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaften Betroffene gut vertreten. Natürlich vertreten sie den Staat, aber natürlich ja auch die Betroffenen und durch die Tat, die da passiert ist. Wenn man sich damit besser fühlt, dann würde ich da niemals irgendwie von abraten. Ne? So, wenn man auch vielleicht einfach sehr viel Bedarf hat, das alles ganz genau zu wissen, dann ist das sicherlich empfehlenswert. Aber auch da würde ich mich beraten lassen und sagen, ist das für mich
ne, sollte ich das machen oder so, vielleicht mit einem Rechtsanwalt, der dann auch da schon mal Einblick haben kann und dass der einen dann berät. Aber das steckt eigentlich hinter der Nebenklage.
Ja, finde ich total wichtig, da auch zu sagen, ne, kommt auch wieder auf mein Informationsbedürfnis an. Vielleicht auch ganz platt gesagt mein Kontrollbedürfnis, ne? Also wie möchte ich wissen und erfahren, wie es gerade läuft. Mhm. Weil genau, das ist, also für mich war das total irre, als ich da durch diesen Prozess gegangen bin, persönlich, zu verstehen, okay, ich bin jetzt nicht Opfer, ne, ich bin einfach Zeugin. Also ich habe keine besonderen Rechte, wenn ich einfach nur das angezeigt habe und keine Nebenklage erhebe, dann dann erfahre ich auch gar nicht wirklich, außer ich frage nach, wo der Stand des Verfahrens ist, ob das Verfahren eingestellt wurde, ne, also beziehungsweise das ist dann die einzige Info, ne, irgendwie so, ja. Und wo ich dann da saß und dachte so, hör, nee, das fühlt sich für mich selber doof an, weil ich habe das ja aus Gründen gemacht, weil ich möchte, dass es verfolgt wird. Und habe dann von meiner Anwältin damals auch geraten bekommen, ne, so wie ich drauf bin, das, was ich gerne hätte, da macht es Sinn, Nebenklage zu erheben. Das ist, also klingt jetzt so groß, ne, aber es ist ein Wisch, den sie halt macht und ich unterschreibe.
Ja, man hat ja Nebenklage, viele verbinden da ja irgendwie, ja, amerikanische Filme,
ja,
und so, und ja, so ist das natürlich irgendwie nicht, ne? Aber man hat tatsächlich mehr Rechte. Und man kann dann einfach auch zum Beispiel den Anwalt sagen, ich möchte aber, dass der und der Zeuge doch noch gehört wird oder so, ne? Einfach, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das für die Aufarbeitung unter Umständen wichtig ist.
Genau.
Ne? Also ich muss da ja auch mal, ich spreche ja nicht nur als Polizistin, sondern auch als Mensch. Und da, ich neige sowieso dazu, dass ich alles ganz genau wissen will. Halb Berufskrankheit, halb ich selbst.
Mhm.
Und ich würde das auch wissen wollen. Weil ansonsten, es gibt ja nichts für einen selbst, nichts Unangenehmeres, als irgendwas ist passiert und man weiß jetzt gar nicht, was ist da eigentlich passiert. Und warum ist das denn jetzt so? Man versteht es nicht.
Ja.
Und dafür ist das natürlich gut. Mhm. Und das ist ja sicherlich bei Sexualdelikten auch, kann das ja total zur Aufarbeitung beihelfen.
Voll. Ne? Genau, und da spreche ich auch wirklich auch als Traumatherapeutin, wo ich sage, hey, es kann unglaublich hilfreich sein für eure Selbstwirksamkeit. Mhm. Ne, quasi nicht herumgeschubst zu werden, früher von den TäterInnen, jetzt irgendwie dann noch von der großen Blackbox der Justiz. Ne? Also, dass ihr wirklich das Gefühl habt, okay, ich kann entscheiden, was ich wissen möchte. Ne? Akten, also nur weil ihr Nebenanklage erhoben habt, heißt es ja noch nicht, dass ihr auch alles angucken müsst. Ne? Also meine Anwältin zum Beispiel hat mir ganz viele Dinge damals von abgeraten. Also sie hat mir gesagt, ich würde Ihnen empfehlen, keine der Zeugen Aussagen jetzt durchzulesen, bevor sie bei Gericht sind. Ja, das ballert sie nur vollkommen weg. Sie konnte mir quasi den Stand der Dinge mitteilen und hat aber gesagt, wenn es sie interessiert, wenn sie es am Ende wissen wollen, können wir es nach dem Gerichtsverfahren, gebe ich ihnen die Akte, gebe ich ihnen Kopien davon, sie können sich alles durchlesen und können sich dann im Nachhinein Sachen konstruieren, aber es könnte sogar negativ und ungünstig sein, wenn sie zu viel wissen, bis die Aussagen bei Gericht stattfinden.
Finde ich gerade total spannend. Und es gibt ja auch sicherlich AnwältInnen, die sich auf sowas spezialisiert haben.
Mhm.
War das auch so jemand bei dir?
Mhm.
Mhm. Und das ist sicherlich empfehlenswert, ne?
Mhm. Voll.
Also man ist wahrscheinlich, nimmt mehr Anteil. Also ansonsten könnte man vielleicht das Gefühl bekommen, hier wird über mich, ne?
Mhm.
Über das, was mir passiert ist, verhandelt und ich kriege nichts mit zum Beispiel.
Mhm. Ja. Genau, das ist aber auch noch was ganz Spannendes im Nachhinein. Also ich habe wirklich im Nachhinein mich hingehockt und diese ganzen Akten durchgeblättert, weil ich einfach unglaublich neugierig war und wissen wollte, was passiert ist. Und ich habe tatsächlich erst im Nachhinein erfahren, dass es eine Hausdurchsuchung gab. Also so solche Sachen. Und ich wusste auch, was gefunden wurde. Ich wusste, wie die abgelaufen ist. Ich wusste, dass sie gleich zwei Gebäude umstellt haben, sein Privat- und sein Arbeitsgebäude und so Sachen, wo ich im Nachhinein mich nochmal viel mehr beschützter und abgeholter gefühlt habe. Ne, genau das, was du gerade gesagt hast, dass dass ihr eure Arbeit macht, aber dass man die vielleicht gar nicht so mitbekommt als Betroffene, weil man halt zu Hause hockt und sich denkt, machen die jetzt
was nichts mehr.
Die Däumchen?
Genau, ich höre nichts mehr. Und da passiert natürlich immer ganz viel im Hintergrund, wo man dann auch die Betroffenen nicht täglich oder so oder stündlich oder so informieren kann, genau wegen solcher Maßnahmen. Ne?
Ja.
Und natürlich bei einer Hausdurchsuchung steht natürlich der Erfolg dieser Durchsuchung im Vordergrund.
Mhm.
Da erzählen wir das natürlich keinem.
Ja, macht ja Sinn.
Das macht Sinn. Ne, und schon gar nicht den, bei denen die Durchsuchung gemacht wird, weil das habe ich wirklich in meiner Ermittlertätigkeit ganz oft gehört, warum ich dich vorher angerufen habe. Über Skurrilitäten könnte man noch einen ganz anderen, ganz eigenen Podcast, glaube ich, machen. Aber aber das gibt, da hat dir wahrscheinlich ein gutes Gefühl gegeben, ne? Dass du das Gefühl hattest, so, da wurde alles für mich, für meinen Fall in Anführungsstrichen getan.
Voll.
Ja. Das ist sicherlich ja für die Zuhörer auch nicht unwichtig, ne?
Ja.
Ich freue es natürlich auch.
Ja.
so soll es sein und so ist es ja auch, ne? Nur es wird halt oft nicht dann drüber gesprochen.
Ja. Genau, ich mag noch auf eine Frage eingehen, die auch mehrmals von Hörerinnen gekommen ist, das Thema Therapie. Also Luna fragt, ob es Auswirkungen und ganz spezifisch eben negative Auswirkungen auf die Erfolgschance ihrer Anzeige hat, wenn sie denn schon in Therapie ist.
Ganz schwierige Frage, ne? Wir hatten ja im Vorfeld auch drüber gesprochen. Ich persönlich habe mit dem Thema Therapie vor Verhandlungen, vor Anzeigenerstattung keine Erfahrungen gemacht. Manchmal erfährt man das ja auch gar nicht, ne?
Genau.
Wenn jemand, also man muss ja bei der Anzeigenerstattung auch nicht sagen, ne, und ich mache auch nebenbei eine Therapie. Ne? Also ich würde das als ermittelnde Beamtin, ich würde das völlig neutral behandeln. Ne? Ich kann das auch nicht beurteilen, ob es Auswirkungen hat. Das würde ich, wenn mir das jemand sagt, also sagen wir mal andersrum, die Aufarbeitung ist total wichtig. Ne? So. Das kann einem auch keiner verbieten. Ich höre das auch immer wieder, dann wird gesagt und so, vielleicht kommt es dann auch noch auf die Therapieform an. Aber bei den meisten Verfahren wird das gar keine Rolle spielen. Und wenn es wirklich jetzt mal so der Worst Case eintritt, ne, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, ne, so weiß meistens ja von den Verteidigern, es ist ja hier schon eine Therapie und deswegen weiß man ja jetzt gar nicht was, ne, und so, dann ist das ja auch nicht so, dass es einfach jemand behaupten kann und dann ist das so, sondern wenn es da hart auf hart käme, dann würde es ja über ein Glaubwürdigkeitsgutachten zum Beispiel gehen. Ne? So, und dem müsste man natürlich auch zustimmen. Also ich finde, das ist eine schwierige Frage, habe da auch keine Schwarz-Weiß-Antwort. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese Aussage so gemacht hat, wie wir ganz am Anfang besprochen haben, der optimale Fall eines Strafverfahrens, so, dann steht ja diese Aussage. Ne? Und die steht dann ja auch. Und wenn man jetzt sagt, ich bin zur Polizei gegangen, habe ja die Aussage gemacht, die ist videografiert und danach wie eine Therapie, also das kann man niemandem vorwerfen.
Ja.
Ich habe es auch so noch nie gehört, aber ab und zu erreicht mich da auch mal sowas aus der Bubble. das wäre vielleicht auch was, wenn man jetzt sagt, ich zeige das an und dann möchte ich es aufarbeiten, das wäre vielleicht auch noch was, man mit der Rechtsanwältin oder so besprechen kann, die dann auch, hängt wahrscheinlich auch echt vom Fall ab, ne?
Wahrscheinlich.
Also das sind immer so viele Faktoren. Ich kann nur sagen, aus polizeilicher Sicht spielt es überhaupt keine Rolle. Wir nehmen das auf und ermitteln. Ja.
Ich kann mir sogar gerade auch vorstellen, dass wenn man schon lange vorher in Therapie war und man ja schon Diagnosen hat und vielleicht sogar die Therapeutin, der Therapeut sogar eine aufgeschrieben hat, also auch die Vorfälle, den Missbrauch, dass das ja schon lange vor der Anzeige irgendwo schon mal aktenkundig war, ne, dass ja das im Prinzip ja sogar dafür spricht.
Ne, wenn wir über Glaubwürdigkeit sprechen, weil darum geht es ja immer so, ne, gefühlt so. Dann kann man natürlich sagen, ja, ich habe das schon vor 2 Jahren meiner Therapeutin erzählt, ich entbinde meine Therapeutin von der Schweigepflicht oder so, dann, ich sehe Sachen ja immer nicht so negativ, weiß aber, dass es auch Probleme gibt. Aber ich finde, diese Probleme sollten immer erstmal nicht so im Vordergrund stehen.
Also,
weil Strafverfahren dauern teilweise sehr lange, auch bis es zu einer Anklage kommt. man kann, finde ich, von Betroffenen auch nicht erwarten, so nach dem Motto, die müssen jetzt erstmal warten,
ja,
bis das Strafverfahren vorbei ist. Es dauert dann irgendwie 2,5 Jahre, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Und dann dürfen die sich erst um ihr seelisches Wohl kümmern. Mhm. Ich meine, das ist verrückt.
Das klingt für mich auch ehrlich gesagt ganz schön altbacken. Also es hat so einen Touch von, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren.
Ja.
Ne, genau, bin da auch voll bei dir. Ne? Also ich habe das leider auch schon gehört, ne, dass quasi da so das sehr altbacken ist, von wegen, ja, machen Sie vielleicht erst die Therapie, wenn alles durch ist. Aber genauso, ganz ehrlich, Leute, es ist eure Gesundheit.
Ja.
Wollt ihr wirklich 2 bis 3 Jahre da hocken ohne Therapie und mit euren Symptomen, oder sagt ihr, komm, fuck it, Anzeige ist raus, oder vielleicht ist ja, seid ihr auch schon in Therapie, dann ist ja eh egal, ne? Also dann ist es vielleicht sogar ein potenziell positiver Faktor für euch, wenn ihr schon Trauma assoziierte Diagnosen habt, wie eine PTBS, eine DIS, was auch immer. Ja, also auch da, ja, nehmt es mit in die Betrachtung, in die Kalkulation. Aber finde ich,
sollte man sich nicht genau. irgendwie bremsen lassen, wenn man diesen Wunsch hat, ne, dass das jetzt einfach auch öffentlich zu machen und das anzuzeigen. Weil ich könnte mir vorstellen, für viele Betroffene ist es ja auch ganz wichtig, für sich selbst dann einzustehen.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und da ist eine Therapie natürlich auch wichtig.
Mhm.
Aber Anzeige ist dann halt eben, ja, das weiß ich aus meiner Arbeit früher, dass viele gesagt haben, für mich, also ich habe früher auch Sachen bearbeitet, wo eigentlich schon, wo die Betroffenen irgendwie vielleicht auch schon damit gerechnet haben, dass das vielleicht nicht nachgewiesen werden kann und so. Und die haben, es gibt dann aber auch Leute, das ist mir total egal.
Mhm.
Ich bin jetzt stark genug, das hier anzuzeigen und ich möchte, dass das hier irgendwo steht.
Ja.
Aber da ist natürlich jeder total anders. Ne?
Das, ja. Dann haben wir tatsächlich auch hier nochmal eine Worst-Case-Frage. Was kann denn eine Gegenklage oder eine Strafe drohen? Also wenn quasi, ne, das ist ja, ich glaube, das ist so dieses klassische Bild, das wir auch aus dem Fernsehen kennen, genau. Verleumdung und
genau. Finde ich total gut, die Frage, weil das ist ja auch so fast ein Mythos, ne? Wenn ich jemanden anzeige und der wird nicht verurteilt, dann bin ich dran.
Mhm.
Das ist, denken wirklich, glaube ich, viele. Und es kommt übrigens wirklich aus dem Fernsehen.
Okay.
Irgendwie aus so Serien habe ich manchmal das Gefühl, nee, nur weil jemand für eine Tat nicht verurteilt wird oder bei Gericht irgendwie andere Leute dann vielleicht auch Falschaussagen machen, jetzt mal so angenommen. Mhm. Heißt das nicht, also wenn ich etwas anzeige und die Justiz kann dem das nicht nachweisen, dann bin ich nicht plötzlich angeklagt. So, nochmal. Ein Betroffener, eine Betroffene hat etwas erlebt, zeigt es an. Und es ist Aufgabe der Polizei, der Justiz und so weiter, dieses Verfahren zu führen. Wenn das nicht gelingt, der Nachweis nicht gelingt, dann kann das natürlich nicht Sache der Betroffenen sein.
Mhm.
So, das Einzige, was es natürlich gibt, es gibt den Straftatbestand Vortäuschen einer Straftat.
Mhm. Ne?
Das bedeutet aber, dass ich wissentlich eine Straftat zur Anzeige bringe, die nie passiert ist.
Mhm.
Ne? Aber auch nach Gerichtsverfahren, die mit einem Freispruch enden, wird sowas auch nicht angedacht. Darum geht es auch nicht. Wenn der Täter, die Täterin nach dem Freispruch irgendwie, keiner hat, der hat dann natürlich auch das Recht zu sagen, ich bin jetzt aber hier irgendwie verleumdet worden. Und auch diese Anzeige müsste die Polizei dann ja irgendwo aufnehmen. Aber das wird dann ja in der Regel auch eingestellt. Weil man konnte ja irgendwie in alle Richtungen dann vielleicht nichts nachweisen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen verwirrend jetzt vielleicht. Aber darum geht es bei einem Gerichtsverfahren auch nicht. Mhm. Ne? Nach dem Motto, wir können das nicht nachweisen, deswegen muss das ja gelogen sein.
Mhm.
Ist mal ganz platt gesagt. Ja. Das ist überhaupt nicht der Ansatz.
Mhm. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, das für sich klar zu haben. Ne? Also nur weil ein Gerichtsverfahren, also weil entweder überhaupt nicht Anklage erhoben worden ist, ne, weil kein Gerichtsverfahren gestartet wurde oder weil am Ende aus Mangel an Beweisen oder ne, was auch immer, wenn etwas fallen gelassen wird, bedeutet das ja nicht, dass da nichts passiert ist.
Nein.
Das Schlimme. Ne?
Das passiert auch nicht. Also das habe ich noch nie erlebt, dass nur weil etwas nicht zur Anklage gebracht werden kann, dann automatisch gedacht wird. Dazu müssten übrigens ja auch, wenn wir jetzt mal den Worst Case weiternehmen, also konkrete Anhaltspunkte. Mhm. Ne? Und es gibt ja verschiedene Einstellungsgründe auch. Mhm. Ne? Das Mangel an Beweisen, Verjährung oder was weiß ich. Ne?
Mhm.
Aber darum geht es gar nicht. Also die Angst möchte ich hier ausdrücklich nehmen.
Sehr gut. Genau. Und ich glaube, die große Angst ist tatsächlich einfach die, dass dann der Täter, die Täterin aus Rache, ne, quasi dann sagt, okay, und jetzt du Verleumdung. Mhm. Ne? Aber das finde ich auch nochmal spannend, dass du dann sagst, naja, ist dann schon ein bisschen offensichtlich, ne, dass das Strafverfahren und das
Raum. So wie die Gegenanzeige.
Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist die große Angst, die dann da im Raum steht. Aber du sagst, es ist, also passiert in der Realität so gut wie gar nicht. Und wenn, dann wird's sehr oft eingestellt.
Ja, absolut. Also da muss man dann ja auch mal drauf gucken, ne? Worum geht es jetzt hier?
Ja, klar.
Und es wäre ja eher so, dass, wenn der Täter freigesprochen wird, wird er natürlich nicht in Revision gehen.
Mhm.
Aber das sind ja eher die Mittel der Gerichte, ne?
Mhm.
Wenn jemand zum Beispiel auch nicht einverstanden ist mit einem Urteil oder so, dass man nochmal in Revision geht, aber das ist tatsächlich so eine Angst, die ich auch immer wieder höre, aber
ja.
So wie in amerikanischen Filmen. Ne? Die Zeugin wird direkt abgeführt.
Wir sind halt schon Hollywood geprägt. Ne?
Ja, das ist auch, ja. Ich weiß, als vor 20 Jahren die ersten CSI-Folgen aufkamen und jeder wurde plötzlich auch zu einem Kriminaltechniker und jetzt mal geht's nicht um Sexualdelikt oder so, ne? Aber wie Leute einen irgendwie bei der Aufnahme von Tatorten noch eben erklären wollten, dass doch der von CSI Miami immer so ein Licht dabei hat und das sofort erkennt. Ja, das mal, um mal was Lustiges zu erzählen, ne? Ne? So. Das ist wirklich, begleitet einen natürlich ständig.
Klar.
So.
Das finde ich auch total wichtig und cool, dass wir da jetzt auch einfach mal über so ein paar Mythen sprechen, dass du sagen kannst, hey Leute, ja, die Angst ist da und sie ist irgendwo auch berechtigt, sie ist geschürt durchs Fernsehen, durch Hollywood etc., aber das passiert hier in der Regel nicht.
Und ich will auch die Ängste der Betroffenen da nicht im Ansatz irgendwie so wegwischen, gar nicht, ne?
Mhm.
Aber, und es gibt sicherlich auch Fälle, wo man auch denkt, wieso ist das jetzt so gelaufen?
Mhm.
Aber das ist natürlich nicht der Regelfall.
Mhm. Und dann noch die Frage, wie ist es denn, wenn Täter loyale ZeugInnen gegen mich aussagen? Ne? Und da vielleicht einfach gerade schon mal kurz ein Gedanke von meiner Seite. Klar kann passieren, ne, dass TäterInnen da Menschen haben, die für sie falsch aussagen, die in ihrem Sinne aussagen. Aber, und ich saß jetzt gerade letztens wieder im Gericht, ne, hinten drin für eine Freundin von mir, sie begleitend und also die Leute müssen schon echt einen Arsch in der Hose haben.
Da unter Eid da,
Darm, ne?
Vor Gericht.
Voll. Mhm. Ne? Und also allein schon bei der Belehrung, ne, das ist dann halt, hey, ne, also Falschaussage, ne? Und wir können sie auch unter Eid setzen und dann geht's ins Gefängnis, wenn am Ende rauskommt, dass es falsch war. Ne? Und das ist echt was, wo ich dann da schon hinten ganz betroffen saß im Publikum und dachte so, boah, also da muss ich aber den Menschen, da muss ich den Menschen unendlichst loyal sein, dass ich für diese Menschen in den Knast gehen würde. Und ich kann mir, und jetzt als Leiter bin ich gespannt, was du sagst, kann mir vorstellen, dass viele Menschen dann doch zurückrudern und sagen, ah nee, also unter Eid würde ich das jetzt nicht nochmal sagen.
Also ich habe da keine Statistiken. Ne? Ich habe das, aber ich habe auch das, ich meine, es erstens muss so eine Aussage, eine täterloyale Aussage, ist ein schöner Begriff, muss ja auch in sich erstmal stimmig sein.
Mhm.
Ne? Und die meisten Ermittlerinnen und Ermittler haben schon ein ganz gutes, also die würden ja erstmal bei der Polizei aussagen.
Mhm.
Und man hat natürlich schon so ein ganz gutes Gefühl dafür, über die Jahre kann das jetzt irgendwie, ne, da wird ja schon dann geguckt, wenn da plötzlich irgendwie ne, jemand ums Eck kommt und irgendwie da irgendwie für jemanden aussagt. Und es muss stimmig sein. Und die meisten sagen es vielleicht noch bei der Polizei, obwohl ich das auch, ich meine, wir reden hier über über Sexualdelikte, ne? Ich glaube, da werden die täterloyalen Personen, wird die täterloyale Personengruppe schmilzt schon mal ziemlich ein, wenn sie wissen, worum es geht. Na, wenn wir jetzt nicht von so einem Ring oder irgendwas sprechen, was ich meine, ne? Aber da muss man schon sehr loyal sein, um einen Sexualstraftäter zu schützen. Ich glaube, da brechen dann schon mal viele weg. Die haben zwar nicht eingegriffen unter Umständen, aber das jetzt proaktiv zu sagen, dann sagen sie es vielleicht noch bei der Polizei. Da wird dann aber vielleicht natürlich schon mal geguckt, so warum kommt jetzt hier plötzlich jemand ums Eck? Weil die kommen dann ja meistens später. Ne? Das ist einfach so. Und genau wie du sagst, vor Gericht ist es nochmal anders. Und die Justiz versteht ja so bei Falschaussagen unter Eid auch wirklich wenig Spaß. Ne? Da setzen die ein klares Zeichen. Und ich würde mal so sagen, dann bleibt da wirklich nur noch ein ganz kleiner Menschenkreis über, der sowas machen würde. Ne? So. Aber selbst wenn das so wäre, würde das nicht dazu führen, dass die Betroffene dann so, ich sag mal, das Verfahren gleich im Anschluss kriegt. Ne? Mhm. So nach dem Motto, morgen treffen wir uns hier wieder, weil sie sind jetzt angeklagt, hier eine falsche Anzeige erstattet. Und das, so läuft es auch nicht. Ne? Mhm. In einem Gerichtsverfahren, und das möchte ich auch noch mal ausdrücklich sagen, man hat ja in einem Gerichtsverfahren, das höre ich immer wieder, hat ja jeder, egal ob er Zeuge, Gutachter, Polizeibeamter, der Polizeibeamtin oder so ist, da haben ja alle immer latent das Gefühl, sie sind jetzt, es hängt jetzt von ihnen ab oder sie stehen jetzt hier auf dem Prüfstand. Mhm. Ne? Aber man muss sich immer mal vergegenwärtigen, da hat jetzt jemand Anklage erhoben und das Gericht sagt, ja, wir klagen an und die Betroffenen, es geht nicht... Die sind die, die da geschützt werden sollen. Ne? Mhm. Oder die sollen erhoben werden. Aber dieses ganze Setting bei Gericht führt, das höre ich immer wieder bei ganz vielen dazu, dass ich dachte, ich habe jetzt das Gefühl, ich war angeklagt, obwohl ich doch die Betroffene bin. Mhm. So. Aber das liegt natürlich an dem drumherum. Wie wird gefragt? Ne? Das muss natürlich eine nüchterne, sachliche Betrachtung erfahren. Aber das ist für viele dann ganz ungewohnt. Mhm. Ne? Und viele geraten dann in so einen Verteidigungsmodus. Mhm. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, ne? Man ist betroffen.
Ja. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend. Auch da, wie können RichterInnen und auch StaatsanwältInnen da vielleicht noch Opfer sensibler werden. Es gibt ja auch mittlerweile Schulungen und habe ich jetzt gerade bei dem Gerichtsverfahren, wo ich zuletzt war, was ganz Tolles erlebt. Da hat der Staatsanwalt dann nochmal was nachgefragt, was sie eigentlich, also die Betroffene eigentlich schon erzählt hat und hat aber dazu ergänzt, ich frage das nicht, weil ich Ihnen nicht glaube, ja, sondern toll, weil ich nicht mitgekommen bin beim Schreiben. Könnten Sie das bitte nochmal wiederholen?
Ja, wie toll ist das, ne?
Und da saß ich dann, wow.
Ja, das ist, ne, also, das finde ich total toll, weil das ist ja auch Transparenz, ne? Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr Betroffenen sensibel und da tut sich natürlich auch ganz viel, ne? Mhm. So. Und wie gesagt, die meisten Anwältinnen, die Staatsanwältinnen, die wollen das, die haben Anklage erhoben. Die wollen, dass jemand verurteilt wird. Deswegen, das muss man sich immer, glaube ich, bewusst machen, warum bin ich eigentlich hier? Weil mir etwas Schlimmes passiert ist. Mhm. Und es geht nicht darum, mich unglaubwürdig zu machen.
Ja. So. Und ich glaube, das ist auch nochmal total wichtig, dass man das nochmal klar hat. So, hey, Moment, der Staatsanwalt ist eigentlich auf meiner Seite. Ja, klar, er vertritt den Staat, aber er vertritt ja die Anklage für mich.
Genau.
Ne? Der hat ja quasi meinen Fall gelesen und gesagt, okay, da ist so viel drin, dass es Sinn macht, jetzt hier vor Gericht zu gehen. Und er will ja, dass der Mensch verurteilt wird. Das Gericht ist ja die neutrale Person. Ich habe das Gefühl, so ganz oft vermischt man halt Gerichts- und Staatsanwaltschaft.
Ja, das ist tatsächlich auch so.
Und auch so diese Sorge mit den ganz bösen und fiesen Fragen, das ist ja in der Regel, wenn überhaupt, nur der Anwalt der Gegenseite, ne, des Täters, der Täterin. Und selbst da habe ich das Gefühl,
gibt es Grenzen. Ne?
Genau, erstens Grenzen, das Gericht setzt Grenzen, der Staatsanwalt setzt Grenzen. die eigene Anwältin kann sagen, hey, das geht jetzt gar nicht. Mhm. Und auch da wieder Fernsehsendung. Ich habe das Gefühl, ne, wir haben gerade Lichter Papa Salek, Alexander Holt und wie sie alle heißen.
Das hilft nicht, ne? Das hilft überhaupt nicht. Also ich bin ja in meiner Funktion als Polizeibeamtin in den letzten 25 Jahren oder plus X auch immer mal wieder vor Gericht gewesen. Und auch da wird man ja, oder wurde einem immer gesagt, naja, wenn dann da aber der Anwalt kommt, ne, vom Angeklagten und so, so nach dem Motto, also das lernt man auch schon in der Ausbildung, ne, dass man da hier so wird, ne.
Mhm.
Ich habe das tatsächlich einmal erlebt, dass ein Rechtsanwalt unangenehm wurde und in 25 Jahren.
Mhm.
So. Und da war das aber so, dass also der Staatsanwalt und der Richter relativ zeitnah gesagt haben, so, es ist, ne, also was soll das jetzt?
Mhm.
Und das ist natürlich auch Aufgabe eines Richters. Und ich bin ja jetzt nicht, ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich so, ich muss mir das wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt sogar gefallen lassen. Hart aber wahr.
Mhm.
Ne? Aber bei Betroffenen, da geht man auch ganz anders mit um.
Mhm.
Ne? Da will man ja nicht, dass die da fertig gemacht werden. So, ne? Ich glaube, als Polizistin muss man das dann auch manchmal ein bisschen in Anführungsstrichen aushalten. Mhm. Aber ich habe es ich habe es einmal erlebt. Natürlich haben die Nachfragen.
Mhm.
Und natürlich wissen die auch, wo die in Verfahren einhaken müssen. Dafür sind sie RechtsanwältInnen. Mhm. Das ist nun mal so. Aber das ist ja nicht, wie gesagt, wie bei, ich wollte gerade sagen, was fällt mir denn da ein? Denn nicht bei Matlock. Matlock kennt, glaube ich, keiner mehr. Matlock war ja auch mal der Gute. Aber dass man da, ne, also so völlig ins Kreuzfeuer, das Wort, ne? Kreuzfeuer, sowas gibt es alles gar nicht. Ne? Und viele sind wirklich geprägt und wir sagen so im Spaß, das hilft nicht. Und das ist eigentlich aber eine Katastrophe, ne?
Mhm.
Dass es so viele Sendungen gibt über Polizei und bin ja viel an Schulen unterwegs und dann habe ich mal gefragt, ja, kennen Sie auf Streife? Oh. Ja. Und dann muss man den Sechsklässlern immer sagen, so, das ist nicht echt.
Mhm.
Das ist, ja. Aber es prägt ein Jahr.
Klar.
Ne? Und Rechts- und Gerichtsserien.
Oh, wie viel ich von denen geguckt habe früher.
Ich kann mir das nicht angucken. Und einige sind wieder aufgelegt worden.
Echt?
Ja, ich glaube, Barbara Salisch ist ja wieder da. Ja, neu, jetzt neu. Also der Bedarf, und das ist ja das Schlimme, ist ja, also das Interesse der Menschen ist ja da.
Mhm.
Aber es prägt so das Bild. Und das ist natürlich, wenn man sich das anguckt, wenn man es lustig findet, oder wenn man betroffen ist, dann denkt man, was, ich werde da angeschrien?
Mhm.
Ja, und das findet aber gar nicht statt.
Ja.
So. Das ist eine sehr nüchterne Angelegenheit, so eine Verhandlung.
Mhm.
Ne? Es hat nichts Aufregendes, nichts Spannendes und das ist natürlich aber viel angenehmer und es ist aber im Fernsehen natürlich nicht so interessant. Wenn man sieht, wie ewig lange dann da immer verlesen wird und haben Sie noch Fragen? Nein, nein, die Zeugen ist entlassen, halten die Auslagen und so. Das ist natürlich nichts fürs Fernsehen.
Ja. Und ein Punkt, den ich aber noch ergänzen mag, wir reden ja hier in der Regel von Normalos. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von den ganz großen Fällen im Fernsehen, wo die irgendwelche Star-AnwältInnen haben, die einen bis zum irgendwo rausboxen, sondern wir reden von Normalos und die haben in der Regel PflichtverteidigerInnen. Ne? Also das sind Menschen, die nehmen sie, weil ja sie halt einen Anteil an Pflichtverteidigung nehmen müssen und die merken ja auch, also das sind ja auch Menschen, das sind ja nicht diese krass fiesen, bösen AnwältInnen, die glauben, oh ja, meine Mandantin kommt auf jeden Fall frei und ist absolut unschuldig, sondern das sind Menschen, die haben ein Gefühl dafür, die haben selber die Akten gelesen und wahrscheinlich glauben die auch, dass dieser Mensch schuldig ist, aber ihr Job ist es dann, zumindest eine mildere Strafe rauszuholen. Ne? Das ist so.
Es ist so schwer, was für viele auch zu verstehen ist, jeder hat eben ein Recht auf Verteidigung. Ansonsten sage ich lieber.
Genau, du brauchst da gar nichts
mehr, nicht dazu.
Das ist dann eher so meins einfach noch an euch, ne? Also, es ist, ich habe schon einen Rechtsanwalt die Augen verdrehen sehen, während sein Mandant was gesagt hat, wo ich dachte, Ja, well, also es ist so.
Alle sind eben Menschen.
Genau, und alle haben eine bestimmte Aufgabe und eine bestimmte Rolle in diesem, ich sag mal, Spiel.
Es gibt, ist unser Rechtssystem ist eben so ausgelegt, das ist ja auch gut so, ne? Dass jeder eine Verteidigung bekommt und jeder Unterstützung bekommt. Und das finde ich schon auch grundsätzlich richtig. Mhm. Also ich finde es richtig auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Aber wie gesagt, bitte keine Gerichtssendung gucken.
Genau, da einfach nochmal die Angst.
So nach dem Motto, ich bereite mich mal auf ein Verfahren vor, bitte nicht. Dann lieber mir oder dir schreiben und man kann nochmal erklären, wie der Ablauf ist. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch kein Geheimnis, wird aber auch nie drüber gesprochen.
Ja. Okay, ich habe noch zwei Fragen in petto und dann würde ich sagen, haben wir auch schon ganz schön lang hier gesabbelt ins Mikro. Eine Frage von Mirjana, eine recht spezifische: Wie ist denn das eigentlich mit Selbstanzeigen? Also wenn quasi ein Täter, Täterin sich selbst anzeigt, läuft dann trotzdem alles, wie wir es besprochen haben, ab und muss sie dann als Betroffene dann eben auch aussagen?
Das ist eine gute Frage. Leider, leider, leider ist mir eine Selbstanzeige noch nie untergekommen.
Nicht überraschend.
Nicht überraschend. Mhm. Ich überlege gerade, wie ich damit umgehen würde, ohne dass wir das ja irgendwie vorgesprochen hätten. Mhm. Wenn zu mir jemand ankommt und erstattet eine Selbstanzeige, dann sind das natürlich Sachen, die bespricht man mit der Staatsanwaltschaft. Mhm. Wie gesagt, die Polizei macht ja nicht monatelang irgendwas auf eigene Faust, sondern es sind ja meine Absprachen mit der Staatsanwaltschaft. Und die Betroffene oder der Betroffene müsste natürlich auf jeden Fall informiert werden.
Mhm.
Und dann denke ich mal, je nachdem, was er aussagt, da würde ich wirklich mit der Staatsanwaltschaft absprechen, ist das erforderlich, dass die betroffene Person nochmal was dazu sagt?
Mhm.
Reicht es so? Habe ich keine Erfahrungswerte mit.
Mhm.
Aber werde ich nochmal nachfragen, weil mich das wirklich interessiert.
Mhm.
Würde mal eine Staatsanwältin des Vertrauens fragen, wie man dann damit umgehen, wenn das vielleicht auch, wenn das wichtig ist. Ne?
Mhm.
Aber die Kernfrage ist ja wahrscheinlich, ob die Betroffenen dann nochmal aussagen müssen. Ne? Das ist ja mal die Kernfrage, verstehe ich auch total. Das reiche ich nochmal nach.
Okay, cool. Genau, und dann wollten wir uns, wir haben uns das natürlich viel mit Themen beschäftigt, die ja auch häufig auch lange zurückliegen, weil ja auch die meisten der Survivor Queens, die bei mir hier auf dem Podcast sind, sind ja erwachsen und oft schon früh Übergriffe passiert. Aber noch die spannende Frage, was tun wir denn im Akutfall? Also wenn mir jetzt gerade recht frisch was passiert ist oder jemand auf mich zukommt, ne? Also wir haben hier auch einfach Fachpersonal und Freundinnen, Familie und Menschen, die einfach interessiert sind und wissen wollen, wie kann ich gut handeln? Ne? Also wenn jetzt frisch was passiert ist, was tue ich?
Wenn ich jetzt frisch, wie man so sagt, Opfer zum Beispiel einer Vergewaltigung geworden bin oder machen wir erstmal das, ne? Dann ist es tatsächlich, auch wenn es ganz schwierig ist, ist das tatsächlich wichtig, zum Beispiel Beweise zu sichern, also körperliche Spuren und Ähnliches. Die Anzeige, also ich bin ja Fan von Probeweis, ne? Weil ich halt sehr viel Verständnis dafür habe, dass man vielleicht nicht gleich zur Polizei gehen mag. So. Weil das ist ja was absolut Einschneidendes und so. Aber die Beweise sind natürlich nicht ganz unwichtig.
Ne? Magst du noch kurz erzählen, was Probeweis ist?
Ach so, ja. Genau. Ja, Probeweis ist ja so eine Einrichtung, die in ganz vielen Krankenhäusern sind, wo man quasi anonym hingehen kann und sich körperlich untersuchen kann. Und dann werden eben Spuren am Körper gesichert, also Bilder gemacht, Abstriche genommen. Und diese Spuren werden dort asserviert. Und wenn zum Beispiel die Betroffene oder der Betroffene sich später entscheidet, eine Anzeige zu erstatten, dann kann man auf diese Beweise zurückgreifen.
Mhm.
Ganz wichtig.
Mhm.
Wie gesagt, pro Beweis heißt das. Und die haben übrigens auch eine Instagram-Seite, die ich regelmäßig supporte, weil ich immer so denke, das ist so wichtig.
Mhm.
Und ich auch immer nur Gutes gehört habe. So, in den Fällen, wo die Betroffenen erst zu Probeweis gegangen sind. Da wird also sehr umsichtig mit umgegangen und man muss eben keine Anzeige erstatten. und auch in den Krankenhäusern wird das dann nicht gemeldet. Und dann wird das da serviert sozusagen. Und dann kann, wenn man später kann man, dann kann die Polizei auf diese wirklich ja sehr, sehr wichtigen, wenn wir über so DNA reden, ne? Bilder von Verletzungen. Das sind ja leider die einzigen Sachbeweise oft, die es gibt. Und die sind da. Und auf der Seite von denen kann man dann sehen, in welchen Krankenhäusern das ist. Die sind mittlerweile echt weit verbreitet.
Cool.
Und ist auch kostenfrei, auch nicht unwichtig. Wenn ich jetzt sage, nee, ich zeige das jetzt, ich gehe jetzt zur Polizei, dann bitte an, auch wenn ich jetzt gerade vergewaltigt worden bin, hört sich gruselig an, aber ist so, auch dann bitte entweder direkt zur Polizei gehen oder vielleicht auch vorher anrufen. Wenn man jetzt zum Beispiel in größeren Städten ist, die haben vielleicht einen Bereitschaftsdienst. Wir haben ja nicht nur das Fachkommissariat 1 in Niedersachsen, sondern es gibt auch die sogenannten Tatortgruppen, die auch auf jeden Fall spezieller geschult sind als die Streifenwagenbesatzung. Soll nicht jetzt irgendwie blöd klingen, aber ist halt so. Ne? Jeder hat eben seine Spezialitäten, dass zum Beispiel dann man mit der, dass man das anzeigt und die Beamtinnen fahren mit einem zur Rechtsmedizin, dass dann die Spuren dort gesichert werden können. So, und das ist ein, ist schlimm für die Betroffenen. Ich kann aber auch sagen, dass ich da, dass auch das nicht wie im Film passiert, sondern sehr umsichtig und vorsichtig. Und es ist natürlich schlimm, aber das ist wichtig. Das ist so, wenn es akut passiert ist. Bei Kindern, mein Appell immer an Eltern, die befürchten oder einen Hinweis darauf haben, dass ihr Kind Opfer von sexueller Gewalt geworden ist, bitte den Weg gehen, also erstmal gucken, dass es dem Kind gut geht. Also, ne, so. Dann die Polizei anrufen, ne, oder erst auch mal, das muss auch nicht sofort, das muss nicht der erste Schritt sein, ne, so, das Kind muss erstmal in Sicherheit sein, ne, also wenn man jetzt vermutet, der Täter ist irgendwie XY, das ist natürlich erstmal das Wichtigste, dass der Täter keinen Zugriff mehr hat auf das Kind.
Und dass man den Täter nicht konfrontiert, das machen, das ist,
ja.
Ich habe ganz oft irgendwie so, ja, und dann spreche ich erstmal mit dem Mensch, Alter.
Nein, bitte nicht. Bitte nicht, aber das ist natürlich eigentlich so ein ganz natürlicher Reflex auch von Eltern. Ne? Der Eltern, die schwingen sich auf ihr Pferd mit Schild und reiten los. Und das ist eigentlich ganz toll. Aber man muss wirklich bei Elternabenden zu diesem Thema, sage ich immer so, einmal tief durchatmen, auch wenn es das Schwerste ist, was man machen muss als Eltern. Bitte einmal durcharbeiten. Wir haben dazu Flyer. Wir haben ja auch so ein Projekt im Landkreis für Grundschüler. Da geht es um Übergriffigkeiten und das kriegen die Kinder, kriegen das als so ein Puppentheaterstück zu sehen und die Eltern bekommen immer einen Elternabend dazu. Den Kindern wird einfach nur sehr altersgerecht aufgezeigt. Ich sag mal Stichwort, mein Körper gehört mir. Und den Eltern sagen wir dann das, was ich sage, Ruhe bewahren. Ne? Dann gucken, ist das Kind in Sicherheit? Was braucht jetzt das Kind? Kann der Täter auf das Kind zugreifen? Das Kind nicht übermäßig befragen. Du hast gesagt, den Täter nicht konfrontieren. Ist eigentlich klar, aber auch irgendwo ein Reflex. Wenn das Kind erzählt, mir ist heute da das und das passiert und man als Erwachsener sofort denkt, das ist ein sexueller Übergriff, dann muss dieser sexuelle Übergriff sein, denn das Kind möchte das erzählen, da muss man nicht in allen Einzelheiten nachfragen. Was hat er denn wo, wie, wann, was gemacht? Den Kindern fehlen die Worte dazu eh. Die Kinder haben die Worte dafür nicht. Ne? Die werden es dann eh nicht so. Und das ist auch erstmal, finde ich, nicht wichtig. Sondern das Kind hat sich den Eltern anvertraut oder anderen Erwachsenen. Das ist immer das Wichtigste, dass das Kind in Sicherheit ist. Und dann bitte den Weg gehen bei der Polizei anrufen. Mein Kind hat mir gerade berichtet, dass es das und das und das passiert ist. So. Und dann wird man meistens zu einem Fachkommissariat direkt dann durchgestellt. Da wird dann ein Termin gemacht und da wird dann das Kind angehört. Aber wie gesagt, da ist natürlich ist es schlimm, aber da ist jetzt, ne, das muss auch auf ordentlichen Füßen stehen, sag ich immer, ne? Und da ist die Videovernehmung natürlich noch viel wichtiger.
Ja.
Das ist mir mal ganz wichtig. Ruhe bewahren und dann überlegen, was mache ich jetzt, ne? Jetzt meinem Kind und so weiter.
Wenn wir da schon bei dem Thema sind, einfach noch eine Frage, die ich auch häufiger gestellt bekomme, aber ich bin ja überhaupt gar nicht so im Kinderthema drin, sondern eben Erwachsene, die aus der Kindheit aufarbeiten. Was ist, wenn ich gar nicht Elternteil bin, sondern eben erwachsene Bezugsperson und Verdacht habe und vielleicht sogar die Eltern involviert sind, oder?
Dann würde ich mir auch Unterstützung holen, würde ich mir Rat holen. Es ist total, da kann man natürlich auch den Weißen Ring ansprechen. Man kann natürlich den Kinderschutzbund, die haben ja auch für das Thema wirklich Fachkräfte, also zumindest kenne ich es so und auch von einigen anderen Bereichen. Das Jugendamt, ich weiß, wird oft kritisch, weiß ich, ne? Aber auch da gibt es mittlerweile natürlich Anlaufstellen für solche Themen. Zumindest kann ich dann nur für Niedersachsen so sprechen. Und dass man überlegt, wie geht man jetzt vor, dass man sich wirklich Unterstützung holt. Weil das ist natürlich schon, ne? Das ist halt ein dickes Ding, muss man einfach mal so sagen. Und auch da natürlich, da ist natürlich ein anderer Handlungsbedarf, wenn ich als Tante oder Nachbarin befürchte, das Kind wird von den Eltern missbraucht, da kann ich natürlich für die Sicherheit des Kindes erstmal so extrem nicht sorgen. Ne? Deswegen, da würde ich mir ganz, ganz schnell Rat holen und auch natürlich die Eltern nicht konfrontieren. Ja, es ist schwieriges, schwieriges Thema. Und auf der anderen Seite sagt man, in jeder Schulklasse sitzt mindestens ein Kind, das missbraucht wird.
Voll.
Und ich bin viel in Schulklassen und denke dann immer, ja, von denen wissen wir nichts. Ne? Mhm. Und deswegen ist es ja so dieses, möchte ich ja auch immer gerne die Umgebung motivieren, hinzuschauen. Aber dass das super schwierig ist, weiß ich auch. Aber Erziehungsberatung, Kinderschutzbund, Jugendamt, Weißer Ring ist da auch nur so halb Ansprechpartner. Aber da gibt es ja auch, glaube ich, diese Hotline, ne, wo man anrufen kann. Und am Ende läuft natürlich es immer drauf hinaus, mache ich jetzt was oder nicht.
Mhm.
So, das ist leider so. Ne?
Ja.
Schwierige Entscheidung, aber im Zweifel. Ne?
Ja. Danke dir auch nochmal für den Exkurs. Das ist ja auch einfach was uns ja auch als Erwachsene immer wieder beschäftigt, ne? Weil wir gerade als Betroffene vielleicht einen anderen Blick haben auf Kinder und auffällige Verhaltensweisen. Genau. Mir ist gerade noch eine Frage, die ist aufgefallen. Ich dachte, ach nee, komm, die ist schnell. Aber auch wieder so eine Standardfrage. Wo ist der Unterschied zwischen Missbrauch und Vergewaltigung?
Also, alles sind Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
Mhm.
Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung, da weiß jeder, was das ist. Die Betroffenen sind aber immer volljährig ne? oder heranwachsend. Bei Missbrauch spricht man immer über Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern und auch unter Umständen Jugendlichen. Ne? Deswegen, sag mal, wird ja oft gesagt, die Vergewaltigung eines Kindes wird ja dann oft so gesagt, ist eigentlich nicht die korrekte Bezeichnung, ne? Sondern das ist dann der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern.
Mhm.
Aber das sind natürlich eigentlich Begrifflichkeiten, aber das ist eigentlich so ein groben der Unterschied.
Okay, cool. Und auch da, ne, ich habe das Gefühl, auch da sind wir durch die Medien wieder sehr geprägt. Ne? Also in der Zeitung steht dann dauernd irgendwie Vergewaltigung, aber eigentlich ist es Missbrauch und wir wissen aber gar nicht so genau, was es ist. Also es ist auch wieder nicht total juristischer
Begriff. Ja, ist ja oft so Missbrauch. Dann denken ja viele so, das hört sich nicht so schlimm an wie Vergewaltigung. Und das kann ich auch irgendwo verstehen.
Mhm.
Wenn man die Gesetzestexte liest, dann wird ja genau da das definiert, was wir unter Vergewaltigung eines Kindes verstehen.
Mhm.
Ne? Genau. Nur das ist eben dann, es heißt aber nicht, also es ist von der Strafandrohung, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, das glaube ich gleich, aber, oder es ist ja so, der Missbrauch sogar höher, also viele denken immer so, Vergewaltigung ist das Schlimmste, zur Eile legt, aber dass die Straftat zum Nachteil von Kindern findet sich halt da drin wieder.
Mhm, genau, und es ist halt, also so wie ich es verstanden habe, ist es ja auch, also es ist nur grundsätzlich ein Missbrauch und dann kann zum Beispiel, wenn bestimmte Faktoren erfüllt sind, mhm. wie Gewalt oder genau. andere Sachen, dass es dann heißt Missbrauch in Tateinheit mit Vergewaltigung, ne? Dann zum ist es Beispiel, sogar noch kombiniert.
Ja. Ja.
Genau, also da auch. Ich wollte es einfach
ja, angesprochen. Aber auch das ist was, ne? Ich finde es total gut, das Rat, aber nicht, dass die Leute denken, ja, was ist denn, was war denn das jetzt genau? Das finden wir schon raus.
Genau. Genau das.
Ja, ich möchte einfach nicht, dass die Betroffenen sich stressen mit Sachen, die wir machen müssen.
Genau. Also wählst keine Gesetzestexte, sondern hey, ob es am Ende Missbrauch oder Vergewaltigung ist, das kann sowieso am Ende nur die Staatsanwaltschaft entscheiden und sagen, okay, wir klagen jetzt Missbrauch an, wir klagen eine Vergewaltigung an, wir klagen in Tateinheit oder was auch immer an. Das ist gar nicht euer Bier. So. Und am Ende ist es nur ein juristisches Label. Denn genau. das, was euch passiert ist, ist euch passiert. Egal, was für ein Name am Ende draufsteht.
Genau, das finde ich ist auch total wichtig. Es ist irgendwie ein Label, es ist natürlich irgendwie für das ein oder andere wichtig, aber es geht darum, was passiert ist. Ne?
Ja, und dann habe ich hier noch eine Nicht-Frage für dich drin von deiner lieben Kollegin Eileen Kepler.
Oh, was für ein schöner Abschluss.
viele von euch kennen sie. Sie war bei mir schon im Podcast und auch auf dem Kongress und ich auch schon bei ihr. Eileen hat den Trauma-Anker-Podcast, ist selbst Polizistin und darf also wirklich auch mit offizieller Erlaubnis ihres Chefs und hat aber nichts mit ihrer Arbeit und ihrem Sein als Polizistin zu tun, sondern sie macht es ehrenamtlich in ihrer Freizeit, macht sie ganz, ganz viel Trauma. Ja. Aufklärungsarbeit, also im Prinzip eine Kollegin von uns beiden.
Genau.
Auf meiner
Traumseite. Gemeinsame Kollegin.
Genau, ja. Auf meiner Polizeiseite. Und Eileen schickt dir einfach ein ganz großes kollegiales Lob für deine wertvolle Arbeit.
Oh, dankeschön, Eileen. Das gebe ich natürlich zurück. Eileen ist natürlich tippitoppi, ne, ganz nah an meinem Herzen, nicht nur kollegial. Das ist eine tolle Kollegin und irgendwann sind wir uns dann ja in der Instagram-Bubble doch begegnet. Und wir haben auch viel Austausch und finde ich total wichtig, was sie macht. Und dass sie es auch so offen macht. Mhm. Dass sie auch sagt, ich bin auch Polizistin, aber das mache ich. Und das finde ich tatsächlich ist auch so, auch innerpolizeilich, finde ich ein super wichtiges Zeichen.
Voll.
Das ist auch wertvolle Arbeit.
Ne? Ja. Ja, und damit sind wir jetzt gut mit vollen 2 Stunden Podcasten.
Ja. Wahnsinn, ja.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier in mein Heimatdörfchen gefahren bist, mit mir hier in unserem kleinen Büro hockst, vorm improvisierten Mikroständer. Und ich würde dir total gern, also neben meinem Danke, auch einfach dir das letzte Wort überlassen. Magst du unseren Hörerinnen noch eine letzte Message mitgeben, bevor wir hier enden?
Ja, auch wenn ich es schon ganz oft gesagt habe, ne, der Mut zur Anzeige, Hilfe holen, immer im Rahmen von dessen, was man selber möchte. Ich hoffe, dass es ein bisschen transparenter geworden ist. Wenn es Fragen gibt, gerne mich anschreiben. Ich antworte vielleicht nicht sofort, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen, brauche ich manchmal auch ein bisschen Zeit für, aber gerne nochmal fragen. Und ich finde es ganz toll, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast hier. Das finde ich wirklich gut, weil ich möchte ja die Angst nehmen. Ne? Die Angst und die Unsicherheiten. Und das kann man auch nirgendwo nachlesen im Internet. Also von daher danke. Ich bin ganz gespannt und von diesem Setting müssten wir eigentlich nochmal ein Bild machen.
Das war
zu schön. Also vielen lieben Dank an dich vor allem und an alle, die zuhören.
So, das war's mit 2 vollen Stunden Podcast mit Lydia und mir. Wir waren am Ende ganz schön platt und freuen uns, dass all dieses Wissen jetzt an euch da rausgegangen ist. Wir hoffen, wir haben eure Fragen beantworten können. Natürlich nie in dem Rahmen, wie es in einer einzelnen persönlichen Beratung passieren kann. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei Lydia und mir.
Und ganz, ganz wichtig, wenn es individuelle, spezifische Fragen sind, schaut, dass ihr euch Unterstützung holt, dass ihr zu einer Beratungsstelle geht, egal ob Wildwasser, Zartbitter, der Weiße Ring. Schaut, dass ihr individuell beraten werdet und euch wohl und sicher fühlt mit eurer Entscheidung, eine Anzeige zu erstatten oder auch keine Anzeige zu erstatten. Denn das ist eure ganz eigene und individuelle Entscheidung. Und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Entscheidungshilfe mit an die Hand geben können. Und wenn ihr die Arbeit von Lydia cool findet, euch interessiert, was sie sonst noch so macht, dann klickt gerne auf den Link in den Shownotes und schaut mal bei ihr auf ihrem Instagram-Account vorbei und lasst ihr ein Follow da.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle 2 Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle 2 Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil 2 Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Shownotes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.